Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Haben Sie sich kürzlich vielleicht auch über einen Raser oder einen Drängler auf der Straße geärgert? Über jemanden, der Ihnen viel zu knapp auffährt, ein riskantes Überholmanöver startet oder mit seinem Porsche oder Mercedes einfach viel zu schnell durch die Innenstadt rast? Falls Sie einen Blick durch das Fenster oder die Windschutzscheibe des anderen Autos erhascht haben, dann war die Chance wahrscheinlich groß, dass dahinter ein Mann am Steuer saß. Denn es seien vor allem Männer, die mit ihren überdimensionierten Autos und mit ihrem aggressiven Fahrverhalten auf den Straßen Aufmerksamkeit erregen. Das sagt der Männerberater und Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heesen. Die Konsequenz? Männer seien sowohl häufiger Täter als auch Opfer von Autounfällen. Kürzlich hat von Heesen ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel »Mann am Steuer – Wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert«. Darin beschreibt er, weshalb Männer nicht nur in den Unfallstatistiken, sondern auch in der Verkehrspolitik, in den Behörden und in der Autoindustrie in Deutschland nach wie vor überrepräsentiert sind und weshalb genau das die Mobilitätswende blockiert. Vor eineinhalb Wochen habe ich für den Podcast mit von Heesen über sein neues Buch und diese Themen gesprochen.
Herr von Heesen, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Ich freue mich über die Einladung, vielen Dank.
Herr von Heesen, wenn ich jetzt bei mir in der Wohnung aus dem Fenster schaue oder auch im Büro bei uns im Standard aus dem Fenster schaue, dann fahren da vor allem sehr viele Autos auf der Straße. Und das ist ja auch, was viele Menschen kritisieren immer wieder, dass zu viele Autos immer noch in den Städten unterwegs sind. Sie haben jetzt in Ihrem neuen Buch, was in Kürze erscheint, eben einmal gesagt, dass vor allem entscheidend ist, wer in diesen Autos sitzt. Nämlich, dass es in vielen Fällen Männer sind, die in sehr großen Autos sitzen. Was haben Männer denn genau mit dem Verkehr und vor allem mit dem Autoverkehr zu tun?
Also erstmal finde ich spannend, dieses Bild, mit dem Sie eingestiegen sind, wenn man aus dem Fenster schaut. Man sieht, finde ich, bei mir, wenn ich rausschaue, viel mehr Autos rumstehen, als dass sie fahren. Also die prägen ja die Großstädte, das ist so das Erste. Aber konkret auf Ihre Frage, also es ist frappierend, wenn man die Automobilität in Deutschland anschaut, wie stark der gesamte Sektor von Männern geprägt wird. Und das fängt in der Politik an, die ganz stark von Männern gestaltet wird. Es gab noch nie eine weibliche Verkehrsministerin. In den Verkehrsausschüssen, auch in den Ländern, sitzen überdurchschnittlich viele Männer, viel mehr Männer als Frauen, auch viel mehr Männer als in den Parlamenten vertreten sind. Das hat eine hohe Anziehungskraft auf Männer. Und das zieht sich dann durch die Gesellschaft durch, in Lobbyorganisationen, in Verbänden und in der Automobilindustrie natürlich. Es gibt sehr wenig Frauen, vor allen Dingen keine Ingenieurinnen, die in der Automobilindustrie sitzen. Und das kommt irgendwann natürlich auch bei den Männern an, die in diesem Land leben und die Auto fahren. Und die neigen dann dazu, sich besonders große Autos zu kaufen, besonders leistungsstarke, besonders statusorientierte Autos, mit denen sie dann durch die Gegend fahren. 80% der besonders leistungsstarken Fahrzeuge laut dem Kraftfahrtbundesamt sind auf Männer zugelassen. Also es ist extrem frappierend. Und das wiederum, und dann hat man die Geschichte auch ganz erzählt, kommt dann natürlich auch in der Verkehrsstatistik an. Dramatische Unfälle werden viel häufiger von Männern verursacht und sie sammeln. In Deutschland gibt es ja dieses Punkteregister, wo man Punkte sammelt, in Flensburg viel, viel, viel häufiger Punkte als Frauen. Sie geben viel häufiger die Führerscheine ab und sie sind viel häufiger in Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Straßenverkehr involviert. Ja, das hat eine hohe Anziehungskraft. Und warum das so ist, ja, vielleicht können wir da heute auch noch drüber sprechen.
Ja, vielleicht auch gleich jetzt. Sie drücken Sie ja in Ihrem Buch mit dem Titel eben Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert, teils auch mit sehr drastischen Worten aus und haben Sie auch jetzt gesagt, also Männer sind vor allem mit überdimensionierten Karossen unterwegs, haben teilweise ein aggressives Fahrverhalten oder sehr lautes Auto. Woher kommt es genau? Also warum sind vor allem Männer in solchen Autos unterwegs?
Also ich würde sagen, dass das Automobil ja wie so eine Verlängerung der männlichen Sozialisation in unserer Gesellschaft ist. Ja, ich lerne stark zu sein, ich lerne konkurrenzorientiert zu sein, ich lerne laut zu sein, ich lerne sichtbar zu sein und ich lerne auch mal keine Gefühle zuzulassen. Und da ist das Auto wie so ein Symbol. Also ich sage immer, das ist wie so eine Ritterrüstung um den Mann, wo er autonom, automobil sich fortbewegen kann, geschützt ist von der Außenwelt und wenn man so will, auch von seiner Gefühlswelt. Und da lebt er dann seine männliche Sozialisation, seine männliche Prägung aus, indem er ein großes, statusaufgeladenes Fahrzeug durch die Gegend chauffiert, indem er aggressiv agiert gegenüber anderen Menschen. Sobald man über die Grenze nach Österreich fährt, wird es ja wesentlich zivilisierter auf der Autobahn. Sie werden das umgekehrt kennen, wenn Sie mal nach Deutschland rüberkommen. Achtung auf der linken Spur, da ist hohes Aggressionspotenzial in Deutschland. Und das ist, glaube ich, so diese Erzählung, die ich in dem Buch habe, dass das Automobil für Männer viel mehr ist als nur ein Fortbewegungsmittel, sondern ein Symbol, um die eigene Männlichkeit, die eigene Persönlichkeit abzubilden. Und das ist im Grunde genommen schon ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sage ja immer, wir müssen weg von dieser männlich dominierten Gesellschaft. Wir brauchen Parität in ganz vielen Bereichen, weil nicht nur, weil Frauen, Kinder und andere Menschen darunter leiden, sondern auch, weil die Männer darunter leiden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein Mann, der mit einem großen Auto durch die Gegend chauffiert und sich über sein Auto identifiziert, dass er ganz viel im Leben verpasst, weil er sich selber gar nicht richtig kennenlernt. Ich kenne das ja, ich mache ja neben meiner Autorenschaft auch noch Männer-, Jungen- und Gewaltberatung. Und hin und wieder wird mir auch mal von den Gerichten ein Mann in die Männerberatung geschickt, der auf extreme Art und Weise Grenzen ausgelotet hat im Straßenverkehr. Und es ist ganz häufig, dass ich mich erstmal vorarbeiten muss zu diesen Männern, um rauszufinden, wer sind sie denn überhaupt? Die identifizieren sich so stark über ihren Job, über ihr Auto, über ihre Uhr, häufig auch noch sehr interessant, dass sie gar nicht, ich nicht erfahren kann, wer sie sind und sie selber auch gar nicht wissen, wer sie sind. Also diese Fixierung auf Statussymbole, in dem Fall das Auto, hält die Männer auch davon ab, herauszufinden, wer sie selber sind, was sie für eigene Bedürfnisse haben. Und deswegen ist es ein ganzheitlicher Ansatz, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Auf eine andere Art, wie Männer leiden, würden Sie wahrscheinlich sagen, wäre eben durch diese Unfälle, die passieren. Eben, Sie haben ja auch schon die Verkehrsstatistik angesprochen. Könnten Sie dabei ein paar Beispiele nennen, inwiefern sich die unterscheidet, was Männer und Frauen betrifft?
Sag ich mal so, wenn wir jetzt die Tatseite anschauen, also die Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Straßenverkehr in Deutschland extrem von Männern dominiert wird, das liegt immer über 80%. In einzelnen Bereichen steigt es dann über 90%. Körperverletzungen im Straßenverkehr, also dieses klassische Internetphänomen Road Rage, wo dann ein Mann aussteigt und jemand anders aus dem Auto zerrt, dieses Feld wird zu über 90% von Männern dominiert. Dann ist es in Deutschland illegal, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, dass man so ein Radar-Warngerät mit sich führt, um festzustellen, ob jetzt irgendwo demnächst eine Radarkontrolle ansteht. Und die Nutzung, die halt nachgewiesen wurde, das ist natürlich ein riesiges Dunkelfeld, es wird zu über 90% von Männern genutzt. Also sehr, sehr stark ausgeprägt Geschwindigkeitsübertretungen. Es ist grotesk, wie extrem die Unterschiede da ausfallen. Was auch sehr, sehr auffallend ist und es wundert nicht, das habe ich ja auch im letzten Buch schon verarbeitet, ist, dass Alkohol am Steuer ein Thema ist, das ganz stark von Männern dominiert wird. Also wenn ein Unfall von einem Hauptverursacher unter Alkoholeinfluss verursacht wurde und ein Mensch gestorben ist, dann sind das zu über 95% saß ein Mann am Steuer. Das ist eine so groteske Schieflage zwischen den Geschlechtern, da können wir uns nicht abwenden, da müssen wir einfach hinschauen, da sind wir verpflichtet dazu. Genau, und wenn wir auf die Opferseite schauen, auch da ist es so, dass Männer schlechter abschneiden. Männer sterben viel häufiger im Straßenverkehr, aber auch über alle Verkehrsmittel hinweg. Männer sind auch auf dem Fahrrad risikoorientierter unterwegs. Sie achten auch zu Fuß weniger auf sich. Aber im Automobil kann man sagen, dass die Anzahl der Getöteten ungefähr 70% Männer, 30% Frauen. Und da muss man noch beachten, dass Männer viel häufiger in größeren und in sichereren Fahrzeugen unterwegs sind. Also das sind auch noch Effekte, die sich da natürlich gar nicht so richtig abbilden.
Jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, ja, der Grund für die Unterschiede in der Statistik sind ja vielleicht auch, weil Männer einfach viel häufiger mit dem Auto unterwegs sind und vielleicht auch mehr Kilometer zurücklegen. Was würden Sie sagen zu dem Argument?
Ja, ich würde sagen, es ist natürlich so, dass Männer mehr unterwegs sind und es gibt auch gute Zahlen, die ungefähr belegen, dass 60% der Kilometer und auch ungefähr 60% der Zeit von Männern im Fahrzeug verbracht wird. Aber jetzt gibt es ganz spannende zusätzliche Statistiken, nämlich Männer verbringen 2/3 ihrer Zeit im Fahrzeug auf Autobahnen in Deutschland und nur 1/3 auf Landstraßen und innerorts. Das hat natürlich damit zu tun, dass Männer viel stärker in der Lohnarbeit involviert sind, Vollzeitlohnarbeit, wo es sich lohnt, auch längere Strecken zurückzulegen. Und die Autobahn ist aber der sicherste Verkehrsweg in Deutschland. Ja, also viel weniger schwere Unfälle und Todesfälle passieren auf der Autobahn, weil man halt in eine Richtung unterwegs ist und selten die Leitplanke durchbrochen wird. Dann passieren ja wirklich dramatische Unfälle. Die vielen Todesfälle passieren innerorts und auf Landstraßen. Und trotz dessen, dass Frauen viel häufiger auf Landstraßen unterwegs sind und innerorts unterwegs sind, weil sie halt ihre Kinder oder weil sie auf nahegelegene Teilzeitstellen angewiesen sind. Trotz dessen werden die Statistiken so stark von Männern dominiert. Und es gibt einfach sehr gute Zahlen, die das runterbrechen. Es gibt vom Statistischen Bundesamt, Destatis in Deutschland, Zahlen, die werten das pro 1000 Unfälle aus, nach Geschlecht. 1000 Unfälle, die Männer als Hauptverursacher involviert sind und 1000 Unfälle, in denen Frauen als Hauptverursacher involviert sind. Also da ist es wirklich weggerechnet, dieses, der eine fährt mehr als der andere. Und bei Männern sterben doppelt so häufig Menschen, wenn sie die Hauptverursacher sind, als Frauen. Das ist einfach eine sehr, sehr, sehr valide Aussage. Und ähnliche Daten gibt es auch in England als Vergleich. Die machen das aber anders. Die werten die Todesfälle nach Geschlecht pro 1 Milliarde Kilometer aus. Und auch hier ist es so, dass ungefähr doppelt so viele Menschen im Straßenverkehr sterben, wenn Männer die Hauptverursacher sind. Also das sind Zahlen, die entmystifizieren sie diesen Reflex, den ich ganz oft höre und der auch natürlich erstmal naheliegend ist. Aber wenn wir die Fortbewegung im Personenkraftwagen sehen, dann ist es einfach so, dass Männer wesentlich risikoreicher fahren und dass das mehr fahren, das erklärt die schiefe Statistik keinesfalls.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, also diese Risikobereitschaft, die bei Männern einfach stärker ausgeprägt ist und wie Sie es gesagt haben, Ihrer Meinung nach sehr viel mit diesen Geschlechterstereotypen zusammenhängt. Vielleicht würden jetzt manche sagen, ist diese Risikobereitschaft, kann die nicht auch genetisch, biologisch bedingt sein, dass Männer einfach von Grund auf risikobereiter fahren?
Also ich sage, wenn diese Frage kommt, weil die kommt auch immer wieder häufig von Menschen, die das kritisch sehen, was ich mache, dass ich sage, ich weiß es nicht. Ja, niemand weiß es. Es gibt die einen, die sagen, es ist nur die Gesellschaft, die das Geschlechterverhalten prägt. Und es gibt die anderen, die sagen, es ist Genetik. Ja, die Trump-Regierung, die Magas in den USA würden wahrscheinlich sagen, alles ist genetisch. Aber keiner weiß es. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass die gesellschaftliche Prägung enorm groß ist und dass wir als Gesellschaft verpflichtet sind, uns mit dem auseinanderzusetzen, was wir beeinflussen können. Und wir können die gesellschaftliche Prägung beeinflussen, indem wir hingehen und in den Kindergärten Jungs und Mädchen nicht mit Stereotypen befeuern, indem wir versuchen, Werbung so zu machen, dass sie nicht stereotypisiert ist, Kinofilme, dass sie nicht stereotypisiert sind und so weiter, dass wir diese gesamten Prägungen, die wir ja, das sind ja kleine Nackenschläge, sobald ich jetzt hier rausgehe, wo ich lebe und laufe einmal durch die Stadt und schaue ein bisschen auf irgendwelche Werbeplakate oder mache eine Zeitung auf, werde ich mit Stereotypen bombardiert, ganz zu schweigen von Geschenken für Jungs und Mädchen, die man kaufen kann, die entweder rosa oder blau sind. Also da müssen wir ran, dass wir diese Stereotype dekonstruieren, dass ein Junge besonders stark, besonders laut, besonders entschieden sein soll und dass ein Mädchen besonders fürsorglich, besonders still, besonders schön sein soll, sondern dass wir müssen den Jungen, mittelalten und auch alten Menschen, das ist ja ein lebenslanger Prozess, zeigen, sei so, wie du sein möchtest. Sei nicht so, wie die Gesellschaft dir einflüstert, wie du zu sein hast, sondern wenn es dir Spaß macht, als Mann dir die Fingernägel zu lackieren, ja, meine Güte, dann mach's doch. Mach's bitte nicht, um einer Gruppe zuzugehören, die unbedingt alle die Fingernägel lackiert haben, sondern mach's, weil du es willst, weil es dir gefällt. Und beweg dich bitte so im Straßenverkehr, wie es dir entspricht und nicht, wie dir die Gesellschaft einflüstert, wie du zu sein hast als Mann im Straßenverkehr, nämlich besonders schnell, besonders risikoreich, besonders laut.
Sie haben es am Anfang schon angesprochen und schreiben ja auch in Ihrem Buch davon, Männer beherrschen ja nicht nur direkt die Straßen mit ihren Autos, sondern eben auch die Verkehrspolitik und die Automobilindustrie. Wo zeigt sich das Ihrer Meinung nach besonders stark, also dieser männliche Einfluss in diesen Branchen?
Also es gab noch in Deutschland, gibt es nur 3 Ministerien seit dem Krieg, die noch nie von einer Frau besetzt wurden. Und das eine ist, wen wundert's, die Verkehrspolitik. Also es gab noch nie eine Frau, die die Verkehrspolitik gestaltet hat. Ich habe mir auch im Buch, ist es ausgeführt, angeschaut, wie die Verhältnisse der Staatssekretäre und Staatssekretärinnen über die Zeit war. Ich habe mir angeschaut, wie das in den Ländern ist. Und es ist wirklich so, dass es ist wie so ein Magnetismus, der eine hohe Anziehungskraft auf Männer hat. Ich glaube auch nicht, dass die männlichen Politiker, die dann in diese Verkehrsausschüsse gehen oder die dort im Verkehrsministerium arbeiten wollen, dass sie das extra machen. Das ist teilweise unterbewusst, dass diese Anziehungskraft da ist. Ähnlich wie Frauen wahrscheinlich sie eher ins Familienministerium ziehen lassen. Also auch da sind wir Opfer patriarchaler Strukturen, in die wir reingeboren werden. Und wenn wir jetzt in die Autoindustrie schauen, dann hat das natürlich damit was zu tun, wenn wir sehen, wie hoch der Anteil von jungen Männern ist bei allen Berufsstudiengängen, die letztendlich geeignet sind, in der Automobilindustrie sich zu entfalten. Da ist der Männeranteil immer noch weit über 80%. Also im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in den Materialwissenschaften. Und es ist natürlich klar, wenn ich als junge Frau Interesse an diesem Thema habe und komme in so einen Hörsaal rein und da sind irgendwie 87% Männer, dann bin ich dadurch erst schon mal eingeschüchtert. Also es wird schon mal den Einfluss der Studienwahl verändern. Und wenn ich dann ins Unternehmen reinkomme und sehe, alle entscheidenden Führungspositionen auf fast allen Ebenen sind von Männern besetzt und im Vorstand sitzen bis auf eine Frau, die in den allermeisten Fällen in der Automobilindustrie keinen Ingenieursstudiengang absolviert hat, sondern die macht dann das Personalressort oder das Rechtsressort, dann wirkt das natürlich abschreckend. Und die Männer sitzen immer zusammen. Auch das machen die, glaube ich, nicht extra. Aber das sind wie so Männerbünde, die sich immer wieder gegenseitig selbst bestätigen. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, welche Produkte entwickelt werden, wie diese Produkte vermarktet werden, welche Strategien man anwendet, um Politik eventuell zu beeinflussen. Und in der Politik sitzen dann auch wieder Männer. Und das führt dann halt dazu, dass wir in Deutschland einfach unglaublich viel große, leistungsstarke, statusaufgeladene Fahrzeuge haben und ein Stück weit das verpasst haben, was in anderen Ländern schon vonstatten gegangen ist, nämlich die Elektrifizierung der Flotten. Da ist Deutschland ganz hinterher und es wird, das ist zu befürchten, jetzt auch mit der neuen Bundesregierung weiter blockiert werden. Man wird weiter von, ich sag's mal so, dieser Begriff Technologieoffenheit fahren und sagen, wir müssen auf sogenannte E-Fuels hoffen, obwohl alle Menschen wissen, dass es keine realistische Perspektive ist, Autos mit E-Fuels zu betreiben. Aber das macht man natürlich aus einem ganz einfachen Grund. Solange ich von Technologieoffenheit rede, kann ich meine Verbrennermotoren weiterbauen. Und wenn dann keine E-Fuels da ist, dann kann ich die halt weiter mit Diesel und Benzin betanken. Und das ist natürlich sehr durchsichtig. Aber man wehrt sich dann nicht dagegen. Man war ja immer schon in einem engen Schulterschluss. Der Verkehrsminister Andreas Scheuer, der letzte vor der Ampelregierung, gibt es eine sehr interessante Zahl. Der hatte in seiner Zeit als Verkehrsminister, ich glaube, 82 Treffen mit der Automobilindustrie und einen einzigen mit Umweltverbänden. Und da kann man sich vorstellen, wie so eine Denke funktioniert, wenn ich sehr stark mich mit den Automanagern identifizieren kann. Und in der Ampelregierung war ja Christian Lindner auch involviert in diesen Skandal. Er ist ja bekennender Porsche-Fan und hat dann regelmäßig engen Kontakt auch während den Koalitionsverhandlungen mit dem Vorstandsvorsitzenden von Porsche gehabt. Und da merkt man, wie stark diese Strukturen auch ineinander greifen. Männer aus Politik, Männer in der Automobilindustrie, die tolle Autos mögen und die bestätigen sich stark gegenseitig und das hat Einfluss sowohl auf die Produktpolitik als auch auf die Verkehrspolitik.
Jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, naja, es gibt auch viele Männer, die zum Beispiel E-Autos befürworten, selbst E-Autos fahren oder auch E-Autos voranbringen. Lange Zeit war ja wahrscheinlich Elon Musk auch ein Vorbild für viele. Durch die Unterstützung von Trump hat sich das wahrscheinlich für einige auch wieder verändert. Aber würden Sie nicht sagen, dass da auch sozusagen diese Elektrifizierung durchaus für viele eine große Rolle spielt?
Also ganz klar, und ich sage es an ganz vielen Stellen, ich sage natürlich nicht, dass alle Männer, ich glaube, wir sind alle irgendwo anfällig für diese Welt. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Bin übrigens groß geworden in einer Autowerkstatt, weil mein Vater hatte mehrere Autowerkstätten und habe da auch eine hohe Anziehungskraft verspürt. Aber es gibt einfach ganz viele Männer, die den Wandel voranbringen. Es gibt gute Beispiele, die ich auch im Buch benenne, die große Vertreter der Fortbewegung auf zwei Rädern auf dem Fahrrad sind. Männer, die die eigene Rolle hinterfragen, die das kritisch sehen oder die eine Elektrifizierung der Flotten fordern. Also es sind enorm viele Männer, sehr progressiv, aber das kann man so benennen. Und trotzdem müssen wir sagen, dass die Strukturen, die unser Land noch gestalten, von Männern beherrscht sind, die das Automobil in den Vordergrund setzen und die dieses immer noch gerne mit fossilen Kraftstoffen fortbewegen wollen, sowohl in Politik als auch in der Industrie.
Weil ich ja gerade kurz auch den Namen angesprochen habe, wo würden Sie Elon Musk einordnen in diesem Männlichkeits-Mobilitätsbild?
Also ist natürlich ein großes Feld. Ich glaube schon, dass er mit seiner, wenn wir jetzt mal nur das Produkt Tesla anschauen, dass er da mit einer enormen Kühnheit sich aufgemacht hat, mit viel Geld natürlich aus dem Silicon Valley, mit großen Investitionen und hat dort nicht nur die Elektromobilität, sondern auch die Ladeinfrastruktur in den USA, aber auch in Deutschland zum Beispiel, enorm mutig vorangetrieben, absolut beeindruckend. Gutes Beispiel dafür, was man machen kann. Aber die Figur Elon Musk, die jetzt da in den USA aktiv ist, die in der Raumfahrt aktiv ist, die in der Internet-Provider-Industrie aktiv ist, ich glaube, es ist fast zu groß auch für diesen Podcast. Ich halte diesen Mann für größenwahnsinnig. Ich halte ihn ehrlich gesagt auch für drogensüchtig. Und der wurde entfesselt und der kann jetzt entfesselt dort schalten und walten. und hilft dort, da ein Land zu destabilisieren. Es ist schrecklich und grotesk und einfach schade natürlich auch, dass die Innovation, die er irgendwann mal vorangebracht hat, jetzt so in den Schatten dieses Wahnsinns verfällt.
Sie haben ja in Ihrem Buch auch sehr viele Begriffe, die Sie nennen, die wahrscheinlich auch vielen von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb bekannt sind. Also zum Beispiel, Sie schreiben Sie dort von der Autonormativität oder von der fragilen patriarchalen Männlichkeit. Wenn wir vielleicht jetzt bei dem zweiten Begriff bleiben, was bedeutet das eigentlich genau? Also was ist die fragile patriarchale Männlichkeit?
Also die fragile patriarchale Männlichkeit ist im Grunde genommen eine Männlichkeit, die stark vom Patriarchat geprägt ist und die jetzt hinterfragt wird, die kritisch angeschaut wird, die den Mann, der in der starken und bevorzugten Position ist, herausfordert, die eigene Rolle zu reflektieren und die dann extrem dünnhäutig reagiert. Also ich kann ein ganz gutes Beispiel nennen. Ich hatte auf Instagram ein Bild gepostet von einem Geländewagen, von so einem SUV und da hatte jemand dort, wo normalerweise die Antenne rauskommt, hatte das abmontiert und hat eine Patrone draufgeschraubt. Also so eine richtig große Stahlmantel, was weiß ich, Patrone. Als keine echte natürlich. Ich habe mich dann informiert, das kann man im Internet kaufen, um das dann da drauf zu schrauben. Und ich habe das natürlich kritisch kommentiert und habe das auch natürlich in Verbindung gebracht mit Männlichkeit und einem großen Auto und das Auto als Waffe. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, also ich habe nicht so eine große Reichweite. Ich habe es dann auch bei Threads geteilt, also dieser Twitter-Klon von Meta. Und da ist ein Shitstorm entstanden. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das hat innerhalb weniger Tage wurde das geteilt und hunderttausende Männer und auch Frauen sind dann da dabei. Auch Frauen können fragile Männlichkeit leben, die sich darüber aufgeregt haben, warum ich mich darum kümmere und ich soll mich darum meinen eigenen Scheiß kümmern. Und was soll das denn? Und das ist so ein typisches Beispiel für fragile patriarchale Männlichkeit, wenn man da mal sagt, ey, schaut euch doch mal das an, muss das sein? Müssen wir sowas machen? Und ähnlich habe ich es natürlich auch erlebt mit dem ersten Buch und ich gehe davon aus, dass es auch mit dem neuen Buch wieder sein wird, dass bevor ich mich jetzt damit kritisch auseinandersetze, was das mit unserer Gesellschaft macht, welche Schäden dadurch entstehen, welche Kosten dadurch entstehen für unsere Gesellschaft, gehe ich erstmal angriffslustig. Also ich wehre ab und das ist fragile Männlichkeit, die ich will nicht sagen täglich, aber wöchentlich in mein Postfach gespült wird.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden.
Auf alle Fälle, das erzeugt natürlich Unsicherheit. Ich bin in einer bestimmten Rolle, in einer bestimmten Position. Ich bin gewohnt damit, mit einem großen Auto durch die Gegend zu fahren und halte das für den absoluten Standard. Und dann kommt jemand mit richtig guten Argumenten und sagt, hey, was du da machst, ist nicht in Ordnung und du musst das mal selbstkritisch hinterfragen. Und dann geht plötzlich die Luft raus aus diesem vermeintlich starken Mann mit dem großen Auto und er geht sofort auf Angriff. Und das zeigt im Grunde genommen, wie fragil diese Männlichkeit in Wahrheit ist.
Es gibt ja noch einen zweiten Begriff. Wir haben auch im Standard im vergangenen Jahr schon darüber berichtet, und zwar die Petromaskulinität. Auch in Ihrem Buch schreiben Sie ja kurz davon. Was kann man sich da genau darunter vorstellen?
Das ist ein Begriff, der wurde von einer amerikanischen Politologin, ich glaube schon im Jahr 2018 oder 2019 geprägt, Kara New Daggett, und die im Grunde genommen ja so die fossilen Kraftstoffe definiert hat als für viele Männer ein Identifikationspotenzial. Wenn sie was verbrennen, dann, es hat auch was mit einer Auflehnung, es hat auch was mit fragiler Männlichkeit zu tun. Wenn sie etwas verbrennen, dann fühlen sie sich besonders gut, wenn sie mit großen, lauten Fahrzeugen fahren. Aber es hängt auch mit Wirtschaftszweigen zusammen, mit der Ölindustrie in den USA, die extrem von Männern dominiert wird, von Thinktanks, die dahinter stehen und die Lobbyarbeit machen und die diese fossilen Kraftstoffe promoten, und all das zusammengeschlossen definiert sie als Petromaskulinität und als eine enorme Blockade auch für einen wirtschaftlichen Wandel.
Wiefern profitieren denn Männer denn von diesem System? Also Sie haben es ja schon mehrmals angesprochen. Es gibt da noch einen weiteren Begriff, wenn wir schon bei den Begriffen sind, diese patriarchale Dividende, glaube ich, die Sie auch kurz nennen. Inwiefern profitieren denn Männer von diesem System? Weil Sie sagen, einerseits leiden sie davon, andererseits profitieren sie davon. Was wäre so dieser Profit?
Also der Begriff, auch da wieder ein Begriff, der nicht von mir ist, der ist von Rowan Connell, eine australische Soziologie-Professorin, die, sagen wir, bahnbrechende Erkenntnisse in der Geschlechterforschung vorangebracht hat. Und in dem Buch Der gemachte Mann spricht sie von dieser patriarchalen Dividende. Und da sagt sie halt, dass wenn du als Mann geprägt bist in der Gesellschaft, hast du immer einen Benefit mehr als Menschen, die nicht als Mann in der Gesellschaft geprägt sind. Die einen mehr als die anderen, die besonders machtvollen Reichen haben eine höhere Dividende als die, die marginalisiert und diskriminiert sind, aber auch die haben teilweise noch eine Dividende. Ein sehr spannendes Konzept. Und ich habe das übertragen auf den Verkehrssektor in Deutschland, weil wir haben verschiedene Subventionen, von denen nachweislich oder ich weise es im Buch mal aus und nach, weil vorher sich darüber noch nicht so richtig jemand Gedanken drüber gemacht hat, und nenne die patriarchale Subventionen, die auch wie eine Dividende im Grunde genommen funktionieren. Und das ist das sogenannte Dienstwagenprivileg. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, dass man im Grunde genommen, wenn ich in der Firma arbeite, kann ich ein sogenanntes Motivationsfahrzeug bekommen vom Arbeitgeber. Das ist steuerlich enorm bezuschusst. Und dann neigen Männer dazu, sich ein sehr großes Auto als Dienstwagen zu bestellen. Viel größer als das Durchschnittsfahrzeug. Und diese Autos sind 60% billiger, als wenn ich sie mir für die Fahrenden, als wenn sie sie sich kaufen würden. Diese Dienstwagen werden zu 80% von Männern genutzt. Und je größer die Leistung dieser Dienstwagen, desto mehr Männer profitieren davon. Und das wiederum befördert natürlich wieder so diese alten Systeme. Der Mann, der in die Lohnarbeit fährt mit dem Auto, der wieder ein leistungsstarkes, statusorientiertes Auto hat, das alle wieder anhimmeln und er in seiner Rolle darin dann wieder bestärkt wird. Das ist die eine patriarchale Subvention, die ich da benannt habe. Und die andere ist die sogenannte Entfernungspauschale, dass ich natürlich, wenn ich mit dem Auto Strecken fahre, dass es steuerlich bezuschusst wird. Und auch da, wenn man hinschaut, dadurch, dass Männer halt in Vollzeit arbeiten und dadurch auch sich Stellen leisten können, die weiter entfernt sind vom Wohnort, sind es ganz häufig Männer, die da steuerlich profitieren und da diese Dividende, diese Subvention im Grunde genommen einstreichen.
Sie haben ja vorher schon beschrieben, so diesen Fall, wo Sie so auf Männlichkeitsbilder hinweisen und dann die Reaktion, die Sie bekommen, die dann immer wieder mal sehr aggressiv vielleicht ausfällt, aber auf jeden Fall sehr polarisiert. Und ich glaube, es war ja auch bei Ihrem ersten Buch so, was Männer kosten, wo teilweise die Reaktionen auch sehr stark ausgefallen sind, sich viele vielleicht auch angegriffen gefühlt haben oder vielleicht auch das Gefühl hatten, sie werden alle so in einen Topf geworfen. Wie schafft man es, dass man eben genau nicht so abwertend mit dem Finger auf alle Männer zeigt, sondern so alle mit in ein Boot holt?
Also erstmal ist natürlich so, und das war mein Ziel und das ist ja auch gelungen, es war ein politisches Buch oder es ist ein politisches Buch. Es hat sich ja so ein bisschen wie so ein Standard etabliert. Es ist kein Wohlfühlbuch, Sachbuchratgeber für Männer, wie es ihnen besser gehen kann, sondern es zeigt im Grunde genommen auf, dass wir in ganz vielen Bereichen, die Gesellschaft belasten, schiefe Statistiken haben. Und wer sich traut, das Buch in die Hand zu nehmen, wer den Klappentext liest und wer dann einsteigt, der versteht relativ schnell, dass diese ökonomische Perspektive, die ich da gewählt habe, ein Trick ist, um auf eine Geschlechterschieflage aufmerksam zu machen, unter der alle in der Gesellschaft leiden, besonders auch Männer. Also es sind ja die Männer, die im Gefängnis landen. Es sind Männer, die besonders häufig süchtig werden. Es sind Männer, die viel häufiger Suizid begehen. Und die liegen mir am Herzen. Deswegen mache ich auch diese Männer-, Jungen- und Gewaltberatung oder Männer- und Männerkrisenberatung. Und dafür müssen wir uns aber halt auch trauen, Schmerzen auszuhalten. Und wie schafft man es, nicht zu stark zu polarisieren, indem ich relativ schnell, also ich erlebe das natürlich besonders stark dann, wenn ich lese oder wenn ich Vorträge mache, indem ich relativ schnell darauf aufmerksam mache, dass es mir bei meinen Publikationen, und das ist jetzt auch beim neuen Buch so, dass es mir auch darum geht, dass es den Männern besser geht. Also das ist ja sogar eigentlich so mein Ursprung, weil ich selbst ein Mann bin, der in dieser Gesellschaft sozialisiert ist und ich dann darauf aufmerksam mache, dass ich sage, ich bin davon überzeugt, wenn wir Männer weniger Fokus auf das Automobil haben und mehr Fokus auf uns und auf unsere Familie und auf unsere Beziehung, dann wird es uns besser gehen. Und ja, das am Ende profitiert die Frau, das Kind, Menschen mit Einschränkungen, alle Menschen in der Gesellschaft und natürlich die Umwelt profitiert auch noch und dem Mann geht's besser.
Wie leicht oder schwer ist es denn, so aus diesem Rollenverständnis vielleicht auch auszubrechen? Sie haben ja schon gesagt, also wir alle wachsen mit dem auf. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Filme, Serien, die auch dieses Bild vermitteln vom männlichen Autofahrer, der eben diese schnellen, lauten, großen Autos fährt. Wie kann man aus diesem Bild, aus diesem Rollenverständnis aussteigen? Oder sich zumindest verändern?
Also ich spreche aus Erfahrung. Ja. Ich bin 56 und ich kann sagen, dass mein ganzes Leben oder seit ich es gemerkt habe, dass da irgendwas schief ist, ein anstrengender Prozess ist, mich mit meiner Rolle als Mann auseinanderzusetzen, weil die Prägung einfach stark ist. Und weil ich den Reflex habe, laut zu sein und entschieden zu sein und manchmal grenzüberschreitend zu sein. Und ich glaube, der erste Schritt ist ein Bewusstsein, sich zu machen, dass man nicht einfach so auf Knopfdruck sagen kann, ab jetzt bin ich ein Mann, der gleichstellungsorientiert denkt und handelt, sondern man muss sich darüber im Klaren sein, dass das ein Prozess ist, der niemals aufhört. Und das entlastet schon mal enorm, dass man nicht so einen Perfektionsanspruch hat in diesem Wandel. Und dann hängt es natürlich davon ab, in welchem Umfeld ich lebe und welche Ressourcen ich habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich durfte studieren, ich durfte ganz viele unterschiedliche Meinungen in meinem Leben kennen. Ich habe ganz viele unterschiedliche Stimmen, auf die ich hören kann oder auf die ich hören durfte. Und die haben mich geprägt. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, dass wir häufig die Gleichstellungsbewegung in so einer intellektuellen Blase abhandeln und dass ganz viele Menschen, und das erlebe ich in der Männerberatung auch, gar nichts davon mitbekommen. Also ich kenne Männer, die sitzen bei mir auf dem Stuhl, die haben noch nie was von MeToo gehört. Und das ist halt, das darf einfach nicht sein. Wir müssen gleichstellungsorientierte Prozesse allen Männern angedeihen lassen. Jeder Mann muss die Chance haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, und wenn wir jetzt mal ganz konkret aufs Auto zu sprechen kommen, dann ist es trotzdem schwer, diesen Schritt zu sagen und zu sagen, ich gebe jetzt meinen lauten, laut röhrenden AMG-Mercedes ab, weil ich merke, das ist doch alles nur Schall und Rauch und Show. Ist doch viel schlauer, wenn ich mich fortbewege, möglichst viel mit dem Fahrrad, mit der Bahn. Und wenn ich mal ein Auto brauche, natürlich, dann nehme ich mir ein E-Auto. Und das ist natürlich für viele Männer enorm schwierig, weil die Identifikation mit dem Automobil so hoch ist. Also ich habe mir natürlich, als ich mich mit Lösungen im Labor der Lösung, so heißt dieses Oberkapitel ja, habe ich mir sehr genau angeschaut, was gibt es denn in Deutschland in der Verkehrserziehung? Und wenn man sich das anschaut, ist es einfach wahnsinnig traurig. Also da gibt es im Grunde genommen, in der Grundschule gibt es so Verkehrssicherheitstraining, enorm wichtig, aber viel mehr kommt dann auch nicht. Dann wird auch nochmal in den weiterführenden Schulen darüber gesprochen. Und dann machen die jungen Menschen Führerschein und das war's dann. Und ich bin der Auffassung, dass Mobilität sowohl für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, für unsere Umwelt, für unseren gemeinsamen Umgang so wichtig ist, dass wir da eine lebenslange Begleitung brauchen und dass wir ein Leben lang eine starke Kommunikation brauchen, wie Mobilität gut ist, dass wir ein gutes Zusammenleben haben und dass wir aber auch in unseren Veränderungen als Menschen der Gesellschaft immer wieder auf solche Ressourcen zurückgreifen können. Weil wenn ich natürlich irgendwann älter werde, dann stellt sich irgendwann die Frage, wie gehe ich denn damit um mit meinem Führerschein? Und da braucht man gute pädagogische und kommunikative Konzepte, um Menschen zu begleiten. Und deswegen habe ich dieses Konzept Mobil 2045 entwickelt, das im Grunde genommen ähnlich wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das ist ja auch so eine staatliche Informationsaufklärungsorganisation, dass man dieses Thema viel größer aufhängt, dass man denen eine eigene Organisation gibt, die diesen Bereich gestaltet, die Aufklärungskampagnen gestaltet, die Übergänge gestaltet, sowohl wenn ich den Führerschein habe, als auch wenn ich ihn vielleicht abgebe und die vor allen Dingen nicht nur das Automobil im Zentrum hat, sondern das viel stärker auch aus Fortbewegungsmitteln gedacht wird, die in Deutschland gerade keine so große Bedeutung haben, wie das Fahrrad, wie zu Fuß gehen, wie der öffentliche Personennah- und Fernverkehr. Das sind Themenfelder, die müssen bei so einer Kampagne immer mit im Zentrum dabei sein. Und wenn man guckt, in Deutschland gibt es den Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Da sitzen im Verwaltungsrat oder im Vorstand 20% aller Sitze werden von der Automobilindustrie besetzt. Und da gibt es, glaube ich, einen Vertreter, der die Fahrradindustrie und einen Vertreter, der die zu Fuß gehenden vertritt. Und das muss sich natürlich ändern. Da muss viel stärker auf die Zukunft geguckt werden. Was brauchen wir an Mobilität? Und da heißt es nicht, das Auto abzuschaffen. Ich glaube, wir brauchen das Auto auf alle Fälle im ländlichen Raum, auch wenn da noch viel geschehen kann mit dem ÖPNV. Aber wir müssen die Verkehrswende, die Mobilitätswende viel stärker aus einer kommunikativen Sicht denken. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir diese lebenslange Begleitung, die uns alle prägt in einer nachhaltigen und fortschrittlichen Fortbewegung.
Sie sagen ja auch, dass wir unser Zusammenleben neu denken müssen. Jeder hat seine eigene Garage oder zumindest viele haben eine eigene Garage, ein eigenes Auto etc. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also die Vorstellung, dass jetzt viele ihr Auto teilen oder ihre Garage teilen, wirkt wahrscheinlich für viele ziemlich fremd.
Auf alle Fälle. Ich bin natürlich jemand, der in die Zukunft denkt und der versucht, Dinge grundsätzlich anzuschauen. Und das habe ich ja auch im letzten Buch schon gemacht, dass ich die bürgerliche Kleinfamilie als ein Konstrukt, ja, ich würde schon sagen, so entmystifiziert habe, dass das Patriarchat, und das haben natürlich vor mir schon wie ganz viele andere, besonders Frauen gemacht, als so eine Herzkammer des Patriarchats bezeichnet habe. Ja. Wir träumen von einem Haus. Dieses Haus ist irgendwo auf dem Land und das belastet natürlich enorm die Umwelt. Also in der Stadt kann man sich ja sowieso nicht leisten. Und damit das finanziert werden kann, arbeitet der Mann in Vollzeit, weil er wird ja immer noch mehr bezahlt. Und dann fährt er mit dem Auto irgendwo weit weg. Dafür braucht er eine Garage. Und die Frau arbeitet in Teilzeit. Und die Kinder müssen deshalb auch ganz viel mit dem Auto irgendwo hingefahren werden. Und dieser Ursprung, dieser Grundgedanke der bürgerlichen Kleinfamilie, der ist das, wo ich dazu einlade, das kritisch zu hinterfragen, weil das hat enorme Umweltkonsequenzen. Warum hat jeder eine Garage oder wo ein oder zwei Autos reinpassen? Warum teilen wir uns nicht Autos? Warum überlegen wir nicht, und damit meine ich nicht die romantische Liebesbeziehung zu hinterfragen, um Gottes Willen, aber warum müssen wir immer ein eigenes Haus haben? Warum können wir nicht ein ein Gemeinschaftshaus haben, in dem wir Küchen gemeinsam nutzen, Aufenthaltsräume, Bastelräume, von mir aus auch Garagen oder Fahrradabstellplätze. Aber warum muss jeder alles für sich haben? Wir wissen, dass wir nur bestimmte, also wir haben die Grenzen der planetaren Begrenzungen schon überschritten. Und wir müssen einfach in andere Richtungen denken. Und dazu kommt noch, dass die bürgerliche Kleinfamilie, wenn wir mal ganz ehrlich hinschauen, auch noch andere negative Konsequenzen hat. In Deutschland kann man das sehr gut in der Statistik nachlesen, haben ungefähr 20% aller Straftaten passieren in dieser Kleinfamilie. Die befördert ein unglaublich enges Denken. Wenn wir mal zum Beispiel auf Religion anschauen, wenn jemand sehr christlich, konservativ geprägt wird, und dann wird nicht gerne zugelassen, dass Menschen von außen mit reinreden. Und da ist es eigentlich viel schöner für Kinder, wenn sie ganz unterschiedliche Meinungen mitbekommen und sich dann selber entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten können. Und was ich immer noch so eins der stärksten Argumente gegen die bürgerliche Kleinfamilie sehe, ist, dass sie Einsamkeit befördert. Da leben Mann und Frau und Kinder zusammen. Die Kinder sind irgendwann groß. Ganz häufig in Deutschland jede dritte dieser Beziehungen scheitert. Und dann leben die Menschen alleine oder sind alleinerziehend. Und wenn einer von beiden stirbt in der Partnerschaft, dann bleibt der andere zurück. Und da wäre es doch viel schöner, wenn man in Systeme eingebunden ist und gemeinschaftlich solche Extremlagen wie Alleinerziehung, wie Leben im Alter abfedert. Also die Argumente sind so schlagkräftig, aber das Patriarchat hat uns so stark geprägt, dass wir alle glauben, wir müssten jetzt ein Haus haben. Und wenn wir das Haus dann haben, das ja meistens der Bank sowieso gehört, dann wird alles gut. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Dann wird nicht alles gut, dann sind wir erst recht in dem Hamsterrad drin, um dieses Konstrukt am Leben zu erhalten.
Wie sieht denn Ihrer Meinung nach so eine positive Vision von dieser Mobilitätswende aus?
Die positive Vision, wenn wir jetzt wirklich mal rumspinnen dürfen, und es ist gar nicht so weit weg, weil die Technologie ist da, sieht so aus, dass wir in den großen Städten stehen keine Autos mehr rum. Es gibt Parkplätze außerhalb der Städte, auf denen man sein Auto parken kann, wenn man denn noch eins möchte. In den Städten wird der Fokus sehr stark sein auf der Mobilität per Fahrrad, zu Fuß. Und es wird, und da sind dann natürlich auch Menschen, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind oder mit einem Rollstuhl oder mit Krücken mitgedacht oder Menschen, die einfach auch Einkäufe, größere Einkäufe fortbewegen müssen. Es wird selbstfahrende Kleinbusse geben, in die 6, 8 Leute reinpassen, die bestimmte Strecken abdecken. Die kann ich mir per App rufen und die bezahle ich dann für die Kilometer, die ich gefahren habe. Es ist ein riesiges Potenzial, wenn man sich vorstellt, allein eine Stadt wie Wien, wie viele von diesen kleinen selbstfahrenden Bussen durch die Stadt fahren würden. Die würden nie stehen, die würden immer nur fahren. Und wenn der Akku leer ist, dann fahren sie in die Ladestation und die nächsten fahren raus. Und dann wird es sehr, sehr bequem und gut sein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, zwischen Orten. Also der ländliche Raum muss viel besser angebunden sein. Und trotzdem werden wir am Ende noch ein Automobil brauchen, weil ich zum Beispiel meine Verwandtschaft im Stubaital in Österreich besuchen will und die Anbindung schlecht, nicht so gut ist, weil es einfach geografische Hindernisse gibt. Und dieses Auto kann ich mir dann, wie wir das zum Beispiel machen, als Carsharing nutzen oder eine Kurzzeitmiete nutzen. Oder ich habe es mit jemandem geteilt, weil es da mittlerweile tolle Modelle gibt. Und wir werden eine Mobilität nicht mehr als Automobilität denken, sondern eine Mobilität als eine vernetzte Mobilität, die wunderbar ineinander greift und die die Menschen im Zentrum hat, die die Gesundheit im Zentrum hat, die Menschen im Blick hat, die nicht Auto fahren können oder die nicht Auto fahren dürfen aus irgendwelchen Gründen, sondern die das Wohlergehen und die natürlich auch das Überleben unseres Planeten im Blick hat. Und das Schöne ist, uns allen wird es dann auch noch besser gehen, weil es ist ja sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn ich zu Fuß gehe, hat es gesundheitliche Vorteile. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn ich an der frischen Luft bin, ist entspannt, es bringt den Blutdruck runter, wir werden weniger Rückenschmerzen haben. Also die Vorteile sind enorm und natürlich am Ende, den Kapitalismus werden wir nicht ganz abschaffen können, zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren. Wir werden mehr Geld haben, weil das Automobil ist so unglaublich teuer, wenn man mal ganz ehrlich ist, was so eine Karre kostet mit allem drum und dran. Das braucht es dann nicht unbedingt mehr. Und wenn die Automobilindustrie schlau ist, dann setzt sie jetzt bald auf dieses Pferd und guckt auf diese vernetzten Services. Es wird noch Autos brauchen, aber auf eine ganz andere Art und Weise und da braucht es Mut.
Vielen Dank, Herr von Hessen, für das interessante Gespräch.
Danke sehr.
Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns gerne wie immer ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Übernächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Pallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.